Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute dreht sich alles rund um das Thema Microsoft Copilot und da ist zu Gast Dr. Cornelia Heide und sie ist Business Lead für Modern Work und Copilot bei Microsoft in Deutschland. Hallo Conny.
Hallo Theo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, vielen Dank Cornelia, dass du dir die Zeit nimmst. Erklär mal kurz deinen Jobtitel. Was macht denn ein Business Lead für Modern Work und Copilot?
Ja, als Business Lead für Microsoft 365 und unsere AI-Lösung Copilot bin ich in Deutschland dafür zuständig, eine lokale Go-to-Market-Strategie zu entwickeln und die auch umzusetzen. Also letztendlich geht es genau darum, die Tools und Produkte, die wir im Bereich Modern Work anbieten, auch unseren Kunden näher zu bringen, vorzustellen, was sie damit tun können, welchen Value sie daraus ziehen können. Wir begleiten unsere Kunden da end-to-end von dem ersten Pitch bis zur Umsetzung und ja, Einführung der Tools.
Und ich vermute mal, dass vor diesem ganzen Riesenthema generativer KI Modern Work vor allem bedeutete auch Remote Work und Microsoft Teams?
Absolut, genau. Also ich bin mittlerweile 18 Jahre bei Microsoft und das Thema Modern Work beschäftigt mich die meiste Zeit über und wir schauen immer, dass wir den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen und schauen, wie wir ja die Mitarbeitenden am bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit unterstützen können. Und gerade so vor 5 Jahren, wo auch das Thema Pandemie uns sehr beschäftigt hat, kam auch das Thema Hybrid Work immer mehr zum Tragen. Also viele Unternehmen haben sich dann auch damit beschäftigt, wie sie Remote-Arbeitsplätze realisieren können und wie sie eben auch hybrid über beispielsweise Microsoft Teams dann besser zusammenarbeiten können und auch weiter im Kontakt bleiben können.
Das Spannende ist ja wirklich, welche großen Veränderungen innerhalb der letzten 5 Jahre allein jetzt ja auf uns alle zugekommen sind. Ich habe den Eindruck, wir haben gerade so mal das Thema Remote und Hybrid so halbwegs verstanden und die richtigen Prozesse und Tools dafür gefunden. Und dann kommt gleich dieses fast noch größere Thema mit generativer KI.
Absolut. Also die Geschwindigkeit hat wahnsinnig zugenommen und beschäftigt uns eigentlich jede Woche, jeden Monat aufs Neue. Und gerade die letzten Jahre haben sehr, sehr viel Veränderungen in der Arbeitswelt mitgebracht, eben durch das Thema Hybrid Work, Remote Work und viele Unternehmen haben sich dann auch tatsächlich auf die Reise begeben, Digitalisierung weiter zu fördern. Viele Unternehmen sind ja tatsächlich auch noch nicht komplett in der Cloud und sind dann auch noch nicht in den Genuss der Technologien gekommen, teilweise noch komplett damit beschäftigt. Und wir gehen schon einen Schritt weiter, sind eigentlich mittendrin in dem Thema künstliche Intelligenz und wie das jetzt unsere Arbeitswelt auch weiter beeinflusst und erneuert und verändert.
Also gefühlt wird ja seit mindestens 2,5 Jahren täglich nur über KI gesprochen. Dennoch habe ich den Eindruck, dass die meisten Unternehmen da vielleicht noch gar nicht so weit sind. Wenn man jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 quantifizieren müsste, wie weit wir schon auf dieser Reise entlang geschritten sind. Und damit meine ich gar nicht mal unbedingt, ob Unternehmen das jetzt schon so stark adoptet haben oder nicht, sondern einfach mal, wenn du auch das Potenzial der ganzen Technologie siehst. Wo stehen wir da ungefähr?
Eine Skala von 1 bis 10. Ich hätte jetzt mal, also es ist ganz schwer einzuschätzen, weil es auch sehr unterschiedlich ist. Wir haben da sehr starke Unterschiede in den Unternehmensgrößen als auch in den Branchen. Und ich hätte jetzt aber so im Durchschnitt gesagt, liegen wir zwischen 2 und 3. Also aus meiner Sicht noch recht am Anfang. Viele testen gerade verschiedenste Tools aus, machen die ersten Gehversuche, die ersten Pilotierungen. Manche Firmen haben auch tatsächlich schon konkrete produktive Use Cases im Einsatz und haben ja auch schon vor Jahren tatsächlich begonnen, eigene Lösungen für ihr Unternehmen, für ihr Geschäft zu entwickeln. Aber wenn wir jetzt über Copilot sprechen, das ist ja noch ein recht junges Tool, erst seit 1,5 Jahren, 2 Jahren auf dem Markt. Würde ich sagen, insgesamt für den Enduser, da sind wir noch recht am Anfang.
Ja, diese Einschätzung würde ich auf jeden Fall teilen, dass, ja genau, obwohl es ja extrem viel Hype gibt und die Leute es ja auch wirklich schon produktiv nutzen, natürlich auch noch deutlich mehr möglich ist. Und da wollen wir auch gleich mal zum Thema Copilot kommen. Mhm. Und zwar ist Copilot natürlich eine sehr bekannte Brand, ein bekanntes Ökosystem, aber dennoch tut sich da ja so unglaublich viel, dass ich glaube, dass selbst Leute, die KI sehr aufmerksam verfolgen, gar nicht so genau wissen, was damit jetzt alles möglich ist. Und da würde ich heute gerne so ein bisschen tiefer bohren. Aber wenn wir jetzt mal für Anfänger wirklich mal von vorne starten würden, was ist denn überhaupt das Copilot-Ökosystem? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine einzelne App? Ist das ein Assistent innerhalb von Microsoft-Applikationen? Oder wie könnte man dieses System beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Wie kann man das in einen Satz bringen? Für mich ist Copilot tatsächlich dein persönlicher Assistent im Arbeitskontext, der dich gut kennt, deine Arbeitsabläufe, deine Gewohnheiten kennt und dich in deinem Alltag bestmöglich unterstützt. Geht aber noch weiter, nicht nur von der persönlichen Produktivität geht es auch hinzu, wie kann ein ganzes Team, wie kann eine ganze Organisation davon profitieren. Und da gibt es entsprechende Erweiterungsmöglichkeiten. Wir sprechen hier von sogenannten Agents, die auch Businessprozesse komplett automatisieren und digitalisieren, optimieren, sodass wir eigentlich davon sprechen können, dass es KI, ein KI-Ökosystem für das ganz gesamte Unternehmen ist.
Und würdest du sagen, dass aktuell die meisten Copilot-Nutzerinnen, sagen wir mal, gezielt jetzt auf die Copilot-Webseite gehen oder eben auch die Mobile-App benutzen oder eher in ihrem normalen Microsoft 365-Umfeld sind und egal, ob es dann Word oder Excel oder PowerPoint ist, dann eben dort einfach Copilot als KI-Assistenten benutzen?
Genau, also da du hast schon ganz viele Möglichkeiten aufgezählt, wie man auf Copilot zugreifen kann. Es kommt jetzt darauf an, ob du ein Privatanwender bist oder ob du im Unternehmenskontext unterwegs bist. Als Privatanwender kannst du Copilot entsprechend über einen Browser aufrufen, über copilot.microsoft.com. Du kannst aber auch die App dafür nutzen, die Desktop-App, die Mobile-App oder ganz neu auch über Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram und GroupMe. Und wenn du im Unternehmenskontext Copilot nutzt, dann rufst du wahrscheinlich den M365 Copilot eben auch über die M365 App, mobil oder eben auf dem Desktop verfügbar auf oder nutzt vielleicht die auch Integration in Microsoft Teams. Wenn du die App dort direkt in deinem Menü angepinnt hast, ist sie auch für dich immer sichtbar und jederzeit im Zugriff. Und dann wird dir sicherlich auch schon aufgefallen sein, dass in deinen M365 Apps immer mal wieder das Copilot-Logo auftaucht und dort kannst du dann auch in dem App-Kontext selber Copilot zur Unterstützung nutzen.
Jetzt arbeitet ihr natürlich auch eng mit OpenAI zusammen. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen und wo sind die Unterschiede oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten, was die unterschiedlichen Apps angeht? Zum Beispiel für Leute, die jetzt ChatGPT bereits nutzen und gleichzeitig auch Copilot nutzen.
Genau, also OpenAI ist hier auch unser Partner. Wir nutzen das Large Language Model GPT 4.0 für unsere Tools und integrieren das Ganze entsprechend in unsere Apps und Lösungen, bauen darauf auf. Ich glaube, der größte Unterschied hier zu anderen Tools ist, dass wir tatsächlich diese Integration in M365 mit anbieten und du von der Freemium zur Premium-Version für alle Anwender was dabei hast. Also wirklich vom Privatanwender bis zum Unternehmenskontext und dort im Unternehmen eben auch den Zugriff auf Unternehmensdaten zur Verfügung hast, also wirklich im Kontext deiner täglichen Arbeit damit agieren kannst. Ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied und natürlich auch das ganze Thema Enterprise Readiness, die Erwartungshaltung, die unsere Kunden da auch entsprechend Richtung Security, Privacy, Compliance haben, aber auch die Verantwortung, der verantwortungsvolle Umgang mit AI, der ja auch immer viel diskutiert wird. Das sind Themen, die wir entsprechend hier unterstützen und die uns ganz wichtig sind.
Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass Copilot eben auch unser persönlicher Assistent oder Begleiter ist. Inwiefern kann ich den Copilot personalisieren, also sowohl als Privatnutzer als auch im Unternehmen. Das heißt, muss ich aktiv jetzt Copilot sagen, was ich zum Beispiel beruflich mache oder in welchem Kontext ich arbeite, wo ich lebe? Oder merkt sich das Copilot automatisch mit so einer Art Memory-Funktion?
Also die Memory-Funktion, die haben wir jetzt auf der Bild auch mit angekündigt. Im privaten Umfeld ist es halt wichtig, dass du angemeldet bist, ne? Also auch wenn du Copilot nutzt, das ist immer wichtig, dass du das in angemeldeten Status tust, sodass Copilot dich auch wiedererkennt und dich zuordnen kann. Im privaten Umfeld ist es allerdings so, dass er da sich durch den nicht vorhandenen Zugriff auf Microsoft Graph-Daten jetzt dich nicht so gut kennt wie im Unternehmenskontext, wo Copilot deinen Arbeitsalltag besser versteht, den Kontext deiner Aufgaben besser einordnen kann und dich dann halt auch wirklich wie ein persönlicher Assistent unterstützen kann. Das mit der Zeit auch immer besser versteht und lernt. Er lernt dazu, er lernt dich besser kennen und unterstützt dich dann da auch individuell. Und du kannst es beeinflussen, auch Informationen mitgeben in deinem Prompt, in welcher Funktion du gerade eine Aufgabe an Copilot stellst. Bist du gerade in der Funktion zum Beispiel eines Managers oder bist du in der Funktion eines Kundenberaters? Je präziser du da Informationen auch mitgibst, desto besser sind nachher auch die Ergebnisse. Und in der Hinsicht kannst du Copilot da auch für dich personalisieren und anpassen.
Ich finde, das ist ja auch das Spannende jetzt auch an Copilot in diesem Unternehmenskontext. Denn wenn wir jetzt einfach nur Copilot als eine isolierte App oder Webseite betrachten würden, dann könnte ich halt sagen, okay, anhand meiner Suchanfragen, anhand meiner Prompts oder vielleicht auch meiner Personalisierungseinstellungen weiß dann Copilot irgendwas über mich. Jetzt ist es ja so, dass in diesem Microsoft-Kontext, also meine Produktivitäts-Apps wie eben Word und Excel und PowerPoint, dann habe ich ja meinen Outlook, ich habe meinen Kalender, dann möglicherweise hat ja Copilot auch noch Zugriff auf meinen SharePoint, also auf meine gesamten Dateien. Woher weiß ich denn eigentlich, was sozusagen Copilot jetzt alles über mich weiß und wie kann ich das denn einstellen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, eigentlich möchte ich jetzt nicht, dass sozusagen mein Outlook ausgewertet wird oder dass vielleicht mein Kalender da vielleicht sozusagen da reingefüttert wird.
Also du hast als Unternehmensadmin Möglichkeiten, entsprechende Richtlinien auch umzusetzen. Also wenn du bestimmte Dinge tatsächlich nicht mit erfasst haben möchtest, dann kannst du entsprechend hier über Unternehmensrichtlinien vor allen Dingen Datenmanagement, Informationsmanagement Dinge davon ausschließen. Das ist so die Basis, die wir da auch sehen. Wichtig ist halt, dass da auch also Dokumente, Inhalte, die du dort nicht mit integriert haben möchtest, entsprechend gelabelt, signiert und auch ja, die Berechtigung entsprechend gesetzt ist, dass da auch die Privatsphäre, das Vertrauen und so weiter gewährleistet wird, dass da kein unautorisierter Zugriff stattfindet. Da gehen wir aber davon aus, dass Unternehmen das direkt auch mit enthalten haben, also dass das Informationsmanagement richtig aufgesetzt ist. Und dann kann ich entsprechend über die Admin-Einstellungen sowas auch mit steuern.
Jetzt stelle ich mir die Implementierung, also innerhalb von einem Unternehmen, von Copilot relativ komplex vor, weil es ja wirklich so viele verschiedene Apps und eben auch Use Cases gibt. Und manchmal reicht es ja schon, wenn man zum Beispiel viel in PowerPoint arbeitet, dass man einen einzigen Use Case vielleicht kennenlernt und dadurch um einiges produktiver wird. Wie gehen denn eure Kunden denn damit um, mit dieser großen Implementierung? Also wird das sozusagen pro Tool gemacht, dass dann irgendwie geschult wird, okay, jetzt bringen wir euch bei, wie man am besten E-Mails schreibt mit Copilot. Werden da verschiedene Use Cases gezeigt oder wird es je nach Abteilung ganz unterschiedlich gehandhabt?
Also ich denke, von allem ist was dabei. Also das hängt tatsächlich so ein Stück weit von dem Unternehmen, der Organisation ab, wie weit sie auch auf ihrer KI-Reise schon unterwegs sind, wie gut die Mitarbeitenden auch schon geschult sind. Aber wenn wir von Implementierung sprechen, dann sprechen wir einerseits um die technische Realisierung und das ist gar nicht so kompliziert. Das kannst du in deinem M365-Tenant entsprechend einstellen, für die User verfügbar machen. Und das Einfachste ist tatsächlich die zwei Apps im Unternehmenskontext, also wirklich die M365-Desktop-App in deinem Windows-Menü anzupinnen und auch in deinem Teams-Menü anzupinnen. Dort sehen die User sofort, M365 Copilot habe ich hier zur Verfügung. Und das ist so mal der erste Schritt, dass man es sichtbar macht für die Anwender. Die Icons in den einzelnen Apps, Word, Excel, PowerPoint, erscheinen dann auch, sobald ich auf meinem M365-Tenant Copilot verfügbar gemacht habe für die Anwender. Dann erscheint dieses Icon automatisch. Und dann geht es darum, tatsächlich auch zu zeigen, was kann ich denn mit diesen Tools jetzt tun? Was kann ich jetzt in dem Business-Chat über die M365-App in Teams oder auf dem Desktop tun und was kann ich in den einzelnen Apps, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, fast in jeder M365-App mittlerweile verfügbar, was kann ich dort spezifisch tun? Und da geht es dann wirklich darum, auch Use Cases zu identifizieren, die ich in meiner Jobrolle habe, die auch zu mir passen. Deswegen sage ich auch von der Organisation, von Team und Abteilung kann es sehr unterschiedlich ausschauen, weil du vielleicht anders mit PowerPoint arbeitest als ich oder in Excel andere Use Cases hast, als ich das habe. Und da halt einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen, Ideen zu teilen und dann auch zu schulen, wie ich damit umgehe. Wir sprechen da auch von dem sogenannten Prompting. Und letztendlich ist ein Prompt einfach eine Beschreibung dessen in natürlicher Sprache, was ich eigentlich erreichen möchte. Wir vergleichen das immer so ein Stück weit, als würdest du mit einem neuen Kollegen, neuer Kollegin sprechen, die deinen Job und deine Aufgabe, die du gerade vor dir hast, noch nicht kennt. Und du möchtest diese Person jetzt bitten, dich dabei zu unterstützen. Und es ist wie ein Dialog, den du mit einem Kollegen oder Kollegin führen würdest. Je genauer die Aufgabenbeschreibung ist, die du hast, desto besser sind da auch die Ergebnisse. Und das gilt sowohl für den Business-Chat als auch für die ganzen Anwendungen, Use-Cases in den einzelnen Applikationen.
Ich habe den Eindruck, dass bei Anwendungen, die primär textbasiert sind, die Menschen eigentlich mittlerweile auch intuitiv eigentlich schon ganz gut prompten können. Das heißt, die können ja in der Regel ganz gut Texte verfassen oder vielleicht auch Webrecherchen machen. Jetzt frage ich mich speziell jetzt im Kontext vielleicht auch von PowerPoint und Excel, was denn da schon möglich ist. Denn bei Excel ist ja so ein bisschen der Traum, sag ich mal, dass wir vielleicht keine ja, Formeln mehr auswendig lernen müssen und ich gar nicht mehr so genau wissen muss, wie jetzt ein S-Verweis funktioniert oder eine Pivot-Tabelle, sondern ich einfach eine Datei hochladen kann und sagen kann, lieber Copilot, erzähl mir doch mal, was für spannende Insights da drin stecken und welche Handlungen ich daraus ableiten soll. Wie weit sind wir denn von diesem Szenario entfernt?
Eigentlich gar nicht weit. Das kannst du genau heute schon machen. Also in Excel selber kannst du genau diese Fragen stellen. Wenn du große Excel-Tabellen hast, du kannst die dir einerseits erstmal formatieren lassen, dass du erstmal dort schon visuelle Unterstützung bekommst. Du kannst Excel hier oder den Copilot in Excel bitten, verschiedene Trends oder Muster für dich zu identifizieren und zu erkennen. Und du kannst die dann entsprechend auch nochmal grafisch auswerten lassen oder visualisieren lassen, darstellen lassen. Ich bin auch kein Excel-Power-User. Da kenne ich auch nicht jede einzelne Funktion in Excel auswendig. Und da hilft mir Copilot auch, die Möglichkeiten von Excel besser kennenzulernen und zu verstehen. Also ich lerne praktisch auch mit Copilot mit dazu, was eigentlich alles möglich ist und welche grafischen Darstellungsformen eigentlich so existieren. Also da kann ich Copilot auch so ein bisschen als Coach und Trainer mit nutzen. Aber diese Aspekte, da sind wir heute schon, dass wir das realisieren können. Wir haben ja sogar noch ein neues Tool in dem Bereich bekommen. Du hast vielleicht schon von dem Analyst Agent gehört, den wir seit letzter Woche auch generell verfügbar haben. Und da kann ich das Ganze über einen Agent auch machen. Also ich muss es gar nicht dann in Excel direkt machen, sondern kann das über den Business Chat, kann ich eine große Excel-Tabelle hochladen, Rohdaten von tausenden von Zeilen, die ich in so einer Datei habe und kann aus diesen Rohdaten über den Analyst Agent sehr schnell in Stunden, Minuten wirklich wertvolle Insights und Trends, Muster erkennen.
Gut, dass du das Thema Agent ansprichst. Wie unterscheidet ihr denn bei euch oder definiert ihr denn bei euch Copilot versus Agent? Wo ist da der Unterschied? Wie unterscheiden sie sich auch hinsichtlich ihrer Fähigkeiten oder auch Autonomie gerade?
Genau, also wie eingangs gesagt, Copilot ist für uns so der persönliche Assistent und auch so schön gesagt die UI für AI. Also gerade über die App, die wir in M365 verfügbar haben, als auch im Browser, ist das praktisch dein Tor, dein Zugang auch zu den Agents. Und die Agents sind praktisch Agenten, die Prozesse, Unternehmensprozesse digitalisieren, automatisieren und dir bestimmte Aufgaben auch abnehmen, also Workflows, die du hier abbildest. Du könntest zum Beispiel einen Agent haben, der deine nächste Geschäftsreise plant, der für dich die passenden Flüge, Hotels raussucht, Preise miteinander vergleicht und sogar für dich dann auch die Buchung übernimmt und deine Reise dann in deinen Outlook-Kalender einträgt. Das ist so ein typischer Workflow, den man vielleicht öfters hat, eine Aneinanderreihung von verschiedenen Aufgaben, vielleicht auch so eine Routine-Tätigkeit, wo du sagst, kostet mich immer viel Zeit und da könnte mich entsprechend auch ein Agent bei unterstützen. Wir haben eine ganze Menge Out-of-the-Box-Agents schon aus unserem Haus verfügbar, die du direkt nutzen kannst, die in deiner Lizenz auch schon mit integriert sind, wie der Analyst-Agent, die ich gerade erwähnt habe. Du kannst aber auch deine eigenen Agents bauen mit unserer Plattform.
Ist es dann Copilot Studio, wo man sich die dann selbst konfigurieren kann?
Du kannst den Agent Builder benutzen, der direkt auch in M365 verfügbar ist. Oder du nimmst dann halt wirklich die Low-Code-No-Code-Variante über Copilot Studio und kannst dann entsprechend über What You See is What You Get Editor deinen Agent dann auch bauen. Und wenn du, eine recht komplexe Lösung bauen möchtest, dann geht das auch. Da haben wir über unsere Azure AI Foundry Lösung auch die Möglichkeit, Pro-Code-Lösungen zu bauen. Also du kannst wirklich ganz einfach starten und kannst aber auch sehr komplexe Agenten umsetzen. Also da sind den Möglichkeiten keine bzw. kaum Limits gesetzt.
Zum Thema Agenten möchte ich gerne nachher noch kommen. Ich wäre jetzt noch mal gespannt auf ein paar Applikationen und zwar jetzt in PowerPoint zum Beispiel. Ich glaube, wir haben ja alle in den letzten vielleicht Jahren oder zig Jahren sehr, sehr viel Zeit mit PowerPoint verbracht und das ist ja eben auch der Traum, dass ich jetzt eben mit einem relativ einfachen Prompt entweder sagen kann, erstell mir eine Präsentation zum Thema X beziehungsweise ich habe jetzt eine bestehende Präsentation und sage jetzt zum Beispiel, ich möchte die jetzt umgeschrieben haben für eine andere Zielgruppe. Ich hätte das jetzt gerne in einer anderen Sprache oder bitte mach das Ganze mal hübscher. Ja. Wie viel ist denn davon schon möglich?
Das sind genau die Dinge immer, die sehr, sehr viel Zeit kosten. Und ja, davon haben wir auch immer geträumt und ich nutze das tatsächlich genauso. Also genau für dieses Szenario und wenn wir die Sprache umstellen und wir haben ja viele, viele englischsprachige Kunden oder unsere Slides kommen von der Corporation auch meistens dann direkt auf Englisch, haben die auf Englisch zur Verfügung. Unsere Kunden möchten es dann aber gerne auf Deutsch übersetzt haben, dann kann ich entsprechend hier auch den Co-Pilot bitten, mir die Präsentation zu übersetzen, kann sie hübscher machen. Also gerade wenn ich erstmal so eine Idee habe, wie mein Storyboard aussehen soll, kann ich da direkt in PowerPoint mit starten und dann sagen, mach mir jetzt mal bitte ein schönes Design noch drüber. Ich kann aber auch sagen, ich habe vielleicht schon einen Bericht oder eine Story fertig geschrieben in OneNote oder in Word. Habe also den Text und eigentlich das, was ich zeigen möchte, schon fertig, brauche dazu jetzt noch eine passende Präsentation. Dann kann ich genau dieses Dokument nehmen und das als Basis nutzen und den Copilot in PowerPoint bitten, daraus eine Präsentation zu bauen. Kann jetzt auch, und das war immer auch ein Punkt, den unsere Kunden sich gewünscht haben, entsprechende Templates, die der Corporate Identity entsprechen, hier mit als Basis mitgeben, dass die Präsentation dann auch wirklich zum Unternehmen passt und meine Templates mit benutzt. Und ja, dann ist die Arbeit, die mich vielleicht früher Stunden gekostet hat, in wenigen Minuten erledigt. Sind das dann immer gleich 100%? Ich würde sagen, nein, da bin ich vielleicht auch zu perfektionistisch. Ich gehe da trotzdem immer noch mal drüber und passe so ein paar Kleinigkeiten an, nehme aber auch dafür gerne den Copilot und sage, da hast du mir jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Text auf der Folie draufgebracht, mach das mal bitte weniger, stell das ein bisschen schöner, visueller dar. Also da nutze ich dann auch den Copilot für die zweite, dritte Iteration.
Ich finde gerade bei Präsentation habe ich mal die Erfahrung gemacht, dass es super ist für Inspiration, auch für so Brainstorming oder vielleicht auch bestimmte Themen zu visualisieren. Aber ich finde gerade bei Präsentationen, wo dann ja am Ende, ich sag mal, jeder Punkt, jedes Komma stimmen muss oder auch jede Box genau ausgerichtet sein muss, war mir zumindest in der Vergangenheit ein bisschen immer zu viel Freestyle und ich konnte es nicht so genau steuern, wie ich das gerne hätte. Welche Möglichkeit gibt es denn jetzt vielleicht auch für Unternehmen, PowerPoint so ein Stück weit zu trainieren, damit es dann eben wirklich extrem präzise ist und zwar nicht nur, was jetzt vielleicht Schriftarten und Farben und Logos angeht, sondern eben auch wirklich zu sagen, okay, bei uns sieht ein Kuchendiagramm immer so und so aus. Oder unsere Templates, weiß nicht, wir haben dann immer diesen Aufbau mit Text links und Visualisierung rechts. Also wie stark kann man das jetzt customizen?
Also am besten machst du das tatsächlich über den Prompt, ne, dass du solche Maßgaben da auch entsprechend in deinem Prompt mitgibst. Oder dein Template ist entsprechend gut genug und du hast schon einen Master, wo solche Dinge mit hinterlegt sind, auf die dein Copilot auch mit zugreifen kann.
Jetzt hast du ja vorhin über die Agenten gesprochen. Und bei Agenten ist es ja so, dass als wäre ich jetzt wirklich in der Lage, dem einen Auftrag zu geben und dann läuft er eben los und kommt dann vielleicht in, weiß nicht, 5 Minuten, in 20 Minuten oder vielleicht auch in 3 Tagen wieder mit dem Putz zurück. Genau, würdest du das dann auch so einordnen?
Also es gibt 3 unterschiedliche Agenten bei uns und die autonomen Agenten sind tatsächlich ein Teil davon. Wir haben Agenten, die halt ja wirklich interagieren mit dem User, Mitarbeiter zusammen und dann gibst du ihm wirklich einen konkreten Auftrag, wie zum Beispiel die Recherche zu einem bestimmten Thema und je komplexer der Prompt da auch ist, desto mehr Zeit nimmt es in Anspruch, aber wir reden hier nicht von Tagen, sondern höchstens von ein paar Minuten. Aber gerade der Researcher Agent mit dem Deep Reasoning Modell geht da jetzt auch tiefer und kann da sehr detaillierte und komplexe Prompts auch für dich beantworten mit guten, fundierten Daten. Da ist aber wirklich deine Interaktion noch notwendig und du trittst auch in Dialog mit dem Agenten, weil gerade der Researcher fragt dich dann auch Themen zurück. Habe ich das richtig verstanden? Möchtest du vielleicht noch diesen oder jenen Aspekt mit hinzufügen? Und ja, wenn er seinen Arbeitsauftrag dann erhalten hat, dann arbeitet er erstmal selbstständig. Und dann gibt es noch die autonomen Agenten, die dann eben auch ohne oder mit sehr, sehr wenig Zutun seitens des Users hier agieren, die dann automatisch getriggert werden durch einen Prozess und dann auch wirklich alleine loslaufen. Auch da gern kooperieren noch mit anderen Agenten und hier zusammenarbeiten und dann wirklich selbstständig Aufgaben erledigen.
Und über diese autonomen Agenten, wie sollte man über die nachdenken? Sind die dann eher wie Software? Also soll ich darüber nachdenken wie, ich sag mal, Software as a Service? Oder soll ich darüber nachdenken wie eine Art Dienstleister oder sogar Mitarbeiter, die halt wirklich eine ganz bestimmte Aufgabe vielleicht auch in meinem Team eben erfüllen und sagen kann, okay, Research macht ab jetzt immer der KI-Agent und der weiß eigentlich schon, was er alles zu tun hat, jede Woche.
Genau, also das ist so ein bisschen der Trend, in welche Richtung das läuft. Also letztendlich rein technisch gesehen ist Software, was dahinter läuft, aber wir personifizieren das tatsächlich schon ein Stück weit und auch Kunden von uns tun das bereits, die darüber nachdenken, jetzt gerade mit dem Analyst und mit dem Researcher-Agent, der bei uns ja out of the box jetzt mit dabei ist bei M365, bekommst du einen Unternehmensstrategen und einen Analyst mit dazu. Du könntest jetzt auch sagen, ich habe in meinem Team niemanden mit dieser Ausbildung oder mit diesen Stärken und ich nutze jetzt genau diese 2 Agents für diese Aufgaben und auch vielleicht dafür jetzt nicht jemanden extra einstellen, der diese Aufgaben übernimmt, weil ich bekomme diese Funktion und diese Kapazität durch Agents in mein Team dazu. Und wir hatten gerade auch mit einem Startup darüber gesprochen, die ja ganz klein gestartet sind und wie das bei Startups immer so ist. Man kann da nicht in der Schnelligkeit und Größenordnung skalieren, wie man das eigentlich müsste, und hat trotzdem ja die Aufgaben Richtung HR, Personalplanung, Marketing oder entsprechend auch solche Marktrecherchen zu übernehmen, hat aber einfach die Kapazität im Team nicht dafür. Man hat jede Menge Arbeit, aber nicht das Personal dafür. Und die behelfen sich tatsächlich über Agents. Und da bekommt jeder Agent eine bestimmte Funktion. Dieser Agent hat auch tatsächlich einen Namen und ein Bild und wird direkt ins Org-Chart mit eingefügt. Letztendlich, es ist Software, aber es gibt tatsächlich die ersten Unternehmen, die sogenannten Frontier-Unternehmen, wie wir sie auch nennen, die Agents wirklich als Teil ihres Teams auch mit ansehen.
Und ist dann aber auch denkbar, dass ich dann so einen Agenten, vielleicht auch ähnlich wie einen Freelancer, eben ja monatlich bezahle oder wie auch eine Mitarbeiterin, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt ein Agent, der ist jetzt vielleicht nicht im 365-Paket eben mit drin, sondern der kostet zum Beispiel 3.000 Euro im Monat, weil er eigentlich auch eine ähnliche Dienstleistung oder einen ähnlichen Nutzen stiftet, wie jetzt zum Beispiel ein Freelancer in diesem Bereich.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau diesen Vergleich machen würde, aber letztendlich hast du recht. Du kannst entsprechend nach Bedarf über ein Pay-as-you-go-Modell solche Services mit dazu buchen. Und wenn du gerade ein Projekt hast, wir sind zum Beispiel jetzt gerade in der Planung für unser neues Geschäftsjahr und stecken sehr, sehr viel Zeit in die Strategieplanung, in die Recherche und auch vor allen Dingen die Auswertung von Daten und Reports. Und genau für diesen Part jetzt im Jahr brauche ich verstärkt den Researcher und Analyst Agent. Und wenn der jetzt nicht im Paket von M365 mit dabei wäre, könnte ich mir den jetzt über, also die zwei Tools nicht, aber ähnliche Tools, die ich dann vielleicht auch selber baue und nach dem Pay-as-you-go-Modell bezahle, für diese Zeit praktisch buchen und dann abrechnen, je nachdem, wie ich die konsumiert und genutzt habe. Und letztendlich ist es dann wie vielleicht auch jemanden, den ich einstellen würde, den ich für eine gewisse Zeit lang beschäftige und für die Zeit, die er bei mir tätig war, dann auch bezahle. So könnte man das Pay-as-you-go-Modell vielleicht auch vergleichen.
Wenn wir jetzt mal Big Picture auf das ganze Thema Zukunft der Arbeit schauen, da ist es ja so, dass das Thema KI ja durchaus auch ein bisschen polarisiert. Auf der einen Seite natürlich sehr viele Leute, die sehr begeistert sind, die natürlich auch den Nutzen von den ganzen Tools sehen. Und auf der anderen Seite natürlich Menschen, denen es vielleicht alles ein bisschen zu schnell geht oder die sagen, okay, das wird irgendwie alles so unpersönlich, die vielleicht auch gar nicht so begeistert sind von der Zukunft mit, ja, ich sag mal, KI-Agenten-Kollegen im Team. Was beobachtest du da so vielleicht auch an Narrativen, die du entweder richtig oder falsch findest oder vielleicht auch an Datenpunkten, die du vielleicht auch bei euren Kunden beobachten kannst?
Ja, was wir generell beobachten ist, das ist jetzt auch schon vor der Zeit, wo wir Agenten zur Verfügung haben, aufgetreten, wenn du dir unseren Work Trend Index anschaust. Wir machen ja da regelmäßige Studien auch, die wir weltweit durchführen, repräsentativ hier auch Mitarbeitenden in unterschiedlichen Unternehmen, Branchen befragen, dass wir generell, also die, sag ich mal, Befragten auch zurückspiegeln, dass sie überlastet sind, dass sie einfach viel zu viel Aufgaben und Volumen haben, als wirklich Zeit, das abzuarbeiten. Und mit KI haben sich natürlich viele da auch erhofft, Entlastung zu bekommen. Das fing mit ChatGPT an 2022, als wir dort das dann so erstmalig zur Verfügung hatten, dass viele da gehofft haben, ich kann bestimmte Routineaufgaben darüber abbilden und dadurch mich auch entlasten und mich auch vor allen Dingen eher den Themen widmen, die mehr Spaß machen, die vielleicht auch mehr meiner Rolle entsprechen. Und da sehen wir auch einen Trend. Also in der Umfrage haben wir auch gesehen, 75% der Mitarbeitenden nutzen heute schon KI-Tools an ihrem Arbeitsplatz. Nicht alle bekommen das durch ihren Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Aber man sieht da einfach einen Trend, dass es dorthin geht und auch eine Akzeptanz, weil man sieht, was für einen Mehrwert mir durch solche Tools geboten wird. Und ich denke, dass das auch mit Agenten kommt, dass man dort den Mehrwert sieht, für solche Routineaufgaben wirklich entlastet zu werden. Und auch die Führungskräfte sehen da Potenzial, sind da auch zuversichtlich, dass sie da entsprechend auch durch und mithilfe von Agenten Abhilfe schaffen können.
Gerade wenn man sich jetzt eben auch bei Berufseinsteigerinnen umhört oder auch bei jungen Leuten, ich sag mal, die machen sich natürlich auch gerade Gedanken, die Wirtschaft und auch die hilft vielleicht auch nicht. Aber es gibt jetzt ja auch so ein bisschen diesen Gedanken, dass man sagt, okay, was sind typischerweise Tätigkeiten von Berufseinsteigern, die vielleicht noch nicht viel Erfahrung haben? Die machen ja in der Regel eher assistierende Tätigkeiten. Also dann eben Recherchen oder eben Excel-Modelle programmieren, Content bearbeiten oder zum Teil auch Dateneingabe. Jetzt könnte man das natürlich auf zwei Arten sehen. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn KI das jetzt machen kann, dann können eben auch junge Menschen schon früher vielleicht noch spannendere oder verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen. Aber andere haben Angst, dass vielleicht junge Menschen gar nicht mehr den Berufseinstieg so richtig finden, weil diese typischen Einstiegstätigkeiten so ein Stück weit durch KI übernommen werden. Wie siehst du sozusagen diese beiden Seiten der Medaille?
Also verstehen kann ich beide Seiten. Ich sehe es aber tatsächlich als riesen Chance, auch gerade für Berufseinsteiger, dort schnell über diese typischen Routine-Tätigkeiten, die man da als Einstieg übernimmt, hinwegzukommen und dann wirklich in die eigentliche Materie schneller mit einzusteigen. Und was ich da Berufsanfängern auf jeden Fall empfehlen würde, und ich glaube, viele machen das ja heute auch schon, sich mit KI vertraut machen, die Dinge, die verfügbar sind, eben auszuprobieren, zu nutzen. Und ich glaube, das ist auch definitiv ein Vorteil, wenn man nachher in die Bewerbung geht. Viele Unternehmen suchen händeringend, gerade auch nach Mitarbeitenden, die da entsprechende Fähigkeiten auch schon mitbringen. Und ich glaube, das könnte ein Riesenvorteil sein für Berufseinsteiger, wenn sie da sich jetzt schon vertraut machen und mit diesem Wissen dann in die Unternehmen reingehen und da von Tag 1 dann auch einen Mehrwert liefern können und dann sehr schnell in den Job einsteigen können und dann die wirklich spannenden Aufgaben machen können. Ich glaube, keiner hat wirklich Spaß daran, Wochen, Monate lang nur mit Excel-Tapeten zu agieren. Wenn ich da aber weiß, wie ich mit Copilot in Excel die Trends, Muster und Insights rausbekomme, um meinem Team, meinem Management da zu helfen und zu unterstützen, dann bekomme ich auch viel schneller dann verantwortungsvollere Aufgaben zugeteilt. Und ich glaube, da ist die Riesenchance drin.
Genau, dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Und ich glaube, es ist eben auch gerade für junge Menschen oder eigentlich egal welchen Alters eine Riesenchance, einfach das Thema KI eben auch vielleicht ein bisschen für sich einzunehmen. Denn das Thema KI liegt ja in vielen Unternehmen leider noch so ein bisschen brach. Und ich glaube, jeder, der sich da durch besonderes Wissen oder Engagement hervortun kann, wird da, glaube ich, mit offenen Armen aufgenommen. Egal, ob das jetzt ein Berufseinsteiger ist oder vielleicht auch schon eine erfahrene Mitarbeiterin. Abschließende Frage. Viele Unternehmen wissen natürlich, dass KI für sie extrem nützlich sein kann, aber wissen vielleicht doch noch nicht so richtig, wo sie damit anfangen sollen. Was wären denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Themen, entweder technischer Natur oder von Schulungen her oder vielleicht auch kulturell, die Unternehmen ja beachten sollten, wenn sie jetzt wirklich mit dem Thema KI noch im Jahr 2025 einen großen Schritt nach vorne tun wollen?
Genau, also wichtig ist, glaube ich, das wirklich ernst zu nehmen und jetzt auch direkt damit anzufangen. Also es ist kein Zukunftsthema, wir sind mittendrin und ich kann da auch wirklich jedem nur raten, wenn man noch nicht gestartet ist, wirklich schnell damit loszulegen und sich ein Stück weit damit vertraut zu machen, was eigentlich möglich ist, was es für mich und mein Unternehmen bedeuten kann, mit KI zu arbeiten und dann auch wirklich das in die Unternehmensstrategie mit zu integrieren, also da auch sich Gedanken zu machen, was könnte ein Ziel sein, wo habe ich vielleicht bestimmte Dinge, wo ich denke, KI kann da den Unterschied machen und dann entsprechende Use Cases identifizieren und priorisieren. Wenn ich das geschafft habe, dann geht es auch um die technischen Voraussetzungen. Wie wir wissen, braucht natürlich KI auch eine gewisse Grundausstattung in der Dateninfrastruktur, in der Cloud- und Plattformstrategie, aber auch bezüglich Sicherheits- und Datenschutzkonzepte. Das sind immer wieder Dinge, über die wir dann stolpern in der Implementierung, wenn die noch nicht ganz klar gezogen sind. Aber das sind so Voraussetzungen, die man für sich definitiv einmal auch schaffen muss. Und wenn ich dann die technische Implementierung gemacht habe, geht es eben auch darum, die organisatorischen Veränderungen im Blick zu behalten. Denn es gibt natürlich da Veränderungen dann in der Arbeitswelt und natürlich auch in der Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir KI nutzen, wie wir vielleicht auch mit Agenten in Zukunft zusammenarbeiten. Und da geht es dann auch ein Stück weit um die Kultur. Wenn ich die Kultur heute noch nicht habe, die Akzeptanz oder auch die Kompetenz in dem Bereich noch aufbauen muss, dann ist das auch definitiv ein Punkt, den ich dann auf meine Agenda mitbringen muss. Wirklich das Vertrauen in KI auch aufzubauen, denn Mitarbeitende müssen da einfach auch Vertrauen in die Sicherheit und in die Zuverlässigkeit von KI-Anwendungen haben, um dann wirklich auch volle Potenziale auszuschöpfen. Es geht aber auch darum, Fehlerkultur zu stärken, denn es wird nicht alles gleich am Anfang direkt funktionieren, man wird sich da auch mal ausprobieren, experimentieren und da muss dann auch das Scheitern mit erlaubt sein. Also wenn das noch nicht im Unternehmen da ist, würde ich dringend empfehlen, auch darauf zu bauen und das entsprechend zu stärken. Und dann geht es natürlich um das Change Management an und für sich. Das ist ein ganz großer, wichtiger Aspekt, nicht nur die Technologie bereitzustellen, sondern tatsächlich auch Change und Adoption hier im Auge zu haben. Stakeholder entsprechend mit einzubinden. Also uns hat immer geholfen, wenn wir da auch wirklich von der Geschäftsleitung die volle Unterstützung haben. Und das fängt mit der Strategie an, dass man als Unternehmen sagt, ja, KI, das gehört zu unserer Strategie dazu und wir wollen alles dafür tun, dass das erfolgreich ist. Das spüren und sehen natürlich die Mitarbeitenden auch und sehen da dann entsprechend auch Vorbilder drin. Und dann geht es darum, klein auch zu starten mit Pilotierungen in kleineren Teams und vielleicht ein Champions-Netzwerk aufzubauen, also Mitarbeitende zu binden, zu identifizieren, die wirklich technisch affin sind, die auch Lust darauf haben, neue Dinge auszuprobieren, die dann auch ein Stück weit als Skalierungsmöglichkeit, als Multiplikatoren im Unternehmen zu nutzen, um dieses Wissen auch im Unternehmen zu verbreitern und ja auch entsprechend zu helfen, Use Cases zu identifizieren und das Know-how mit aufzubauen. Und Schulungen sind natürlich dafür auch total wichtig, dass man die Mitarbeitenden trainiert und ihnen auch zeigt, was mit den neuen Technologien möglich ist, was dann auch gleichzeitig wieder Ängste abbaut. Also es ist nicht einfach getan. Ich kaufe mir ein Tool dazu, nehme mir ein Tool in meiner IT-Landschaft mit dazu, roll das aus und dann ist es erledigt. Es gehört noch eine ganze Menge mehr dazu, wenn man damit erfolgreich sein möchte.
Super, vielen Dank für den Überblick. Also ich glaube, wir sehen ja, dass das Thema KI wirklich auf allen Ebenen von einem Unternehmen natürlich Potenzial hat, aber dementsprechend auch überall mitgetragen werden muss und sollte. Also sowohl von ganz oben als dann eben auch organisch sozusagen die Adoption auf allen Ebenen. Aber das Schöne ist ja, dass die Tools ja wirklich sehr intuitiv und auch sehr zugänglich sind. Aber ich glaube, die Herausforderung ist dann eben nicht nur KI so ein bisschen einzusetzen, sondern eben auch sehr gut. Und da bin ich eben auch gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln wird. Also vielen Dank, Conny, für die tollen Einblicke und Insights rund ums Thema Copilot. Und ich freue mich auf ein Update, vielleicht im nächsten Jahr, wenn sich bestimmt wieder sehr, sehr viel getan hat in der Microsoft- und Copilot-Welt.
Vielen lieben Dank.